Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu dieser Bibelstunde. Schön, dass wir einmal hier im Gemeindesaal zusammen sind, aber auch, dass die Geschwister uns jetzt übers Internet, übers Telefon zugeschaltet sind. Euch allen ein herzliches Willkommen. Wir beginnen heute eine neue Einheit. Letzte Woche hatten wir ja Evangelisationswoche hier in der Gemeinde. Sind wir rausgegangen, haben wir Leute zu Jesus eingeladen, haben ihnen auch Mut gemacht, bei der Bibelstunde mal dazu zu kommen halt. Und deshalb werde ich heute einen Grundkurs zum christlichen Glauben starten. Der wird sich über 7 Einheiten hinwegziehen halt. Ich werde das gleich nochmal die gesamte Einheit vorstellen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, die letzte Glaubensgrundkurs, den ich gemacht habe hier in der Gemeinde, ist 12 Jahre her. Da habe ich gedacht, dann ist das nochmal gut, wenn wir da nochmal Grundlagen uns vor Augen gucken und auch vielleicht für diejenigen, die schon gestandene Christen und Christinnen sind, können vielleicht das ein oder andere auch nochmal mitnehmen. Das ist ja wie beim Fußballspielen, die Grundlagen sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Ja, wir werden heute beginnen mit dem Thema Gottes Wort, also mit der Bibel. Und nochmal Hinweis für die Geschwister, die im Internet zugeschaltet sind. Ich sage das ja jedes Mal, sie können sich die Skripte zuschicken lassen oder sowohl postalisch wie auch per E-Mail einfach nur ans Gemeindebüro wenden, dann geht das immer einen Tag vorher raus. Ja, jetzt wollen wir einsteigen. Gottes Wort, die Bibel. Und ich möchte beginnen mit einer Andacht, und zwar aus Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es: Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Amen. Mal kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt eine neue Einheit starten dürfen, diesen Glaubensgrundkurs, dass wir heute uns beschäftigen dürfen mit deinem Wort, dass wir da nochmal ganz speziell drauf gucken wollen. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der gekommen ist, der zugeschaltet ist, Herr, dass er was mitnehmen kann aus diesem Abend. Vor allem für die, die einen Anfang machen im Glauben, dass sie einfach neu merken, wie gigantisch und großartig dein Wort ist, Herr. So möchte ich jetzt bitten für die Andacht, aber eben auch für den ganzen Abend um deinen Segen, dein Geleit, deine Führung, Herr. Wir wollen dich bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ja, ich werde gleich einiges dazu sagen, was das Wort Christi, was das Wort Gottes eigentlich ist, aber starten mit dieser Aufforderung, dass wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen. Und ich habe einfach mal so ganz praktisch, manchmal ist es ja zu theologisch, was die Pfarrer dann rüberbringen, einfach heute nochmal ganz praktisch etwas dazu sagen, wie man das machen kann. Wie kann man das Wort Gottes reichlich bei sich wohnen lassen halt. Und ich habe so 7 unterschiedliche Wege, was man machen kann. Es gibt sicherlich noch mehr, aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen jetzt nochmal was dabei, dass er sagt, wow, das will ich vielleicht mal ausprobieren. Das ist für mich neu noch etwas, wo ich sehen kann, ja, da kann ich nochmal einen neuen Zugang zur Bibel gewinnen. 7 Wege, um das Wort Christi reichlich bei sich wohnen zu lassen. Das erste ist der intellektuelle Weg. Alle Dinge finden auch seine Bewahrheitung in der Bibel. Psalm 1 heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ja, das Sinnen über das Gesetz Gottes halt, über das Wort Gottes, der intellektuelle Weg. Ganz klassisch, man nimmt sich eine Bibel, ich werde nachher was zu guten, zu schlechten Bibelübersetzungen sagen halt. Man nimmt sich die Bibel und liest einfach ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament, batz, nachdenken. Und da ist es mal ganz gut, wenn man zum Beispiel mal sagt, ja, ich beispielsweise lese fast immer die Luther 84, aber dass man ab und zu auch mal die Übersetzung wechselt, dass man sagt, Mensch, ich nehme eine andere textgetreue Übersetzung, die doch dann anderes formuliert, wo man neu auch aufmerksam wird. Ich werde gleich was sagen zu Schlachter, auch dann zu Menge oder auch zu die Züricher halt. Einfach, das ist ein Weg, was man machen kann. Für mich ist es der Standard und der Kardinalsweg für meine persönliche Frömmigkeit, eben zu sagen, wirklich tägliches Bibelstudium, intellektueller Weg. Ich gehe hin, lese die Texte. Ich mache es immer so, dass ich in jedem Text 3 Punkte rausschreibe. Also wenn ich so ein Kapitel lese, ich schreibe 3 Zentralsätze raus. Meistens kann ich 12, 15 Sätze rausschreiben, manchmal noch mehr. Aber 3 Zentralsätze, wo ich sage, die sprechen mich am meisten an. Und wenn ich dann so einen Text gelesen habe, dann ziehe ich mir wirklich so diese 3 Sätze nochmal rein, so als Kurzextrakt. Das einfach nur mal so als Hinweis, wie ich das mache, halt zu sagen, hat man mal so eine ganz kurze Inhaltsangabe dazu, was der Text war, beziehungsweise wo man gemerkt hat, das spricht mich besonders an. Also das ist der erste, der intellektuelle Weg. Der zweite ist der beziehungsorientierte Weg. Da habe ich uns 2 Verse aus der Apostelgeschichte mitgebracht, wo das so getätigt wird. Da lief der Philippus hin zu dem Kämmerer und dann, als er hörte, dass er den Propheten Jesaias fragte, verstehst du auch, was du liest? Er sprach, wie kann ich das, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen, um sich zu ihm zu setzen. Der liest hier Jesaja 53, versteht es nicht. Und dann kommt er in ein Gespräch. Also der Kämmerer, kein dummer Mann, der Finanzbeamte halt, aber der braucht einen zweiten, mit dem er sich austauschen kann. haben, der ihm hilft dabei, Dinge zu entwickeln halt. Also beziehungsorientierter Weg, die Bibel zusammenzulesen. Da werden es dann keine zwei Kapitel sein, da ist es meistens nur eine Perikope, die man dann hat, also so ein herausgehauenes Stück, das heißt ja Perikope, und dann liest man das und dann spricht man darüber. Und dann tauscht man sich aus, vertieft das, liest vielleicht noch andere Bibelstellen, Parallelstellen dazu, halt beziehungsorientierter Weg. Das passiert zum Beispiel in einem Hauskreis, wenn man zusammenkommt, in einem Hauskreis zusammen Bibel liest. Das kann man aber auch in einer Zweierschaft machen. Das bietet sich an, wenn man verheiratet ist, halt mit seinem Ehepartner, aber eben auch, was weiß ich, mit seinem Schulfreund oder mit jemandem, den man gut leiden kann, mit seinem leiblichen Bruder, seiner leiblichen Schwester halt. Da kann ja heute über FaceTime auch sonst was machen, hier mit den technischen Möglichkeiten. Da muss man ja nicht zusammen in einem Raum sitzen. Und das muss man auch nicht für alle Ewigkeiten machen. Sowas bietet sich ruhig an zu sagen, weißt du was, lass uns doch einfach mal zusammen nochmal neu, was weiß ich, die Genesis lesen halt. Und dann sagt man, Mensch, das nehmen wir uns Zeit, das machen wir einfach mal anderthalb Monate, lesen uns das durch halt und dann sprechen wir drüber gemeinsam. Also beziehungsorientiert. Weiterer Weg ist das anbetungsorientierte Bibellesen. Und das hat damit zu tun, dass wir in der Bibel eigene Lieder haben. Also Psalm 149 heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen mit Pauken und Harfen und im Spielen. Und jetzt ist es ganz wichtig, hier sind nicht die normalen Gesangbuchlieder gemeint. Die sind es nicht. Sondern, das ist ja auch so eine Sache von mir, was ich schon seit, ja, solange ich Pfarrer bin, überall immer predige und sage halt, singt die Psalmen. Ich kriege es in meiner eigenen Gemeinde nicht hin. Also das ist eine Katastrophe. Im Kirchenchor auch schon mal aufgefordert halt nicht. Also ich bin einfach zu liebevoll und zu wenig feldwebelmäßig halt. Ich muss da mal gucken halt. Da müssen wir ran. Aber für einen persönlich ist es vielleicht auch nochmal ein Punkt zu sagen, warum singen wir nicht die Lieder, die Gott geschrieben hat? Also einmal vor allen Dingen die 150 Psalmen. Aber es gibt ja noch eine ganze Menge mehr Psalmen halt, im Chroniken halt oder auch im Philipperbrief halt. Also da gibt es ja noch mehr außerhalb. Also, und diese kann man singen. Und im Singen eigne ich mir Texte, Wahrheiten anders an. Also Jorissen hat beispielsweise die Psalmen vertont. Man singt es und kommt anders rein. Das kennen wir. Manchmal hören wir im Radio irgendwie eine dämliche Schnulze. Die hörst du 8 Mal, da kannst du alles mitsingen. Hast du nicht aktiv auswendig gelernt, aber bist drin. Du hast das alles präsent. Und das Singen ist so etwas, ja, Wunderbares zum Lernen, zum Verinnerlichen. Und wir singen leider nicht mehr. Jetzt ist es nicht die ganze Bibel, aber ein Großteil der Bibel halt, also ich sag mal so knapp 20%, kann man eben auch singend sich erarbeiten. Und das ist der klassische reformierte Weg. Wir sind eine reformierte Gemeinde halt. Bei uns wird gar nicht mehr gesungen. Ich sage das immer wieder, Zwingli hat die Orgeln rausgeschmissen, das Liedgut komplett verbannt, nur noch Psalmen gesungen. Da war es in Zürich, da, ich glaube, die haben erst vor 200 Jahren da die ersten Orgeln wieder reingekriegt. Die haben einfach nur die Psalmen gesungen. Das hat gereicht. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das richtig ist, aber dass man überhaupt keine Psalmen mehr singt und das in seiner Frömmigkeit komplett außen vor hält. Das ist ein Problem. Und da müssen wir nicht drüber nachdenken, was denn das wichtigere Lied ist. Ob von Paul Gerhardt, ob von Martin Luther oder was weiß ich, Dietrich Bonhoeffer. Tolle Lieder. Die kommen aber nicht ran an den Wert dessen, was die Psalmen sind halt. Deshalb auch da nochmal ein Weg. Singt diese Lieder, wie gesagt, die gibt es vertont halt, kommt man anders, wie gesagt, an das Wort Gottes ran. Ein vierter Weg, der aktionsorientierte Weg. Psalm 121 kennen wir alle. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Psalmist, der diesen Psalm 121 betet, der ist auf dem Weg nach Jerusalem. Jerusalem liegt ja so 800 Meter hoch. Es gab 3 Wallfahrtsfeste, wo alle frommen Juden dann eben hin mussten nach Jerusalem. Da sind sie Wallfahrt lang gegangen und während die gingen, häufig in größeren Gruppen, haben die entsprechend gesungen. Das heißt, die haben auch Psalmen gesungen, Texte rezitiert. Indem sie etwas getan haben. Sie sind gegangen, gewandert, gepilgert und gleichzeitig haben sie Wort Gottes bei sich wohnen lassen. Und das ist also auch etwas Biblisches. Das heißt, auf dem Weg tut man was. Auch der Kämmerer, von dem wir eben gehört haben, der fährt ja mit der Kutsche nach Hause und liest die Bibel. Also der tut eigentlich was anderes. Das Primäre ist momentan die Reise, die er vor sich hat und die er betreibt hat. Aber er liest dabei die Bibel. Und da gibt es viele Tätigkeiten, wo wir das auch machen können. Also nicht nur zu Hause, wirklich am Schreibtisch, klassisch, Schreibtischlampe an und das Blatt Papier davor und die Bibel gelesen. Sondern wir können eben auch, wenn wir Aktionen betätigen, wenn wir beispielsweise joggen oder wenn wir im Zug sitzen oder wenn wir im Auto sitzen, aufgrund der Technik, die wir ja heute haben, mit Handys, mit Smartphones, mit CDs, was man alles sich runterhämmern kann, halt, das ist ja gigantisch heutzutage, wo man, bei dem man etwas tut, gleichzeitig Wort Gottes hören kann. Sei es, dass man sich die Bibel vorlesen lässt, das ist ja auch was Gigantisches. Das ist übrigens nochmal ein ganz anderer Zugang zum Wort Gottes, als wenn man es liest. Das unterschätzen viele Leute. Die denken immer, ja, lesen und hören sei dasselbe. Nein, nein, das eine nimmt der Kopf auf über die Augen. Ganz andere Verarbeitungsrezeptoren im Gehirn, als wenn man es hört. Jemand liest einem das vor. Also mir ist es schon vorgekommen, ich höre Bibel beim Autofahren und denke, das steht ja nicht drin. Ich meine, ich kenne ja die Bibel so ein bisschen halt. Ne? Und dann auf einmal ist das eine andere Übersetzung und dann liest du was vor, das habe ich nicht. Das haut mich dann immer um zu sagen, ich habe es gelesen, aber habe es nicht so wahrgenommen, wie der es jetzt vorliest, so betont. Auf einmal merkst du, wow, das ist dir durchgegangen halt. Ne? Also das ist also ganz, ganz gigantisch, wenn man das entsprechend macht. Neulich kam eine Frau zu mir nach einer Veranstaltung und sagt, Herr Latzel, Sie sind immer bei mir. Ich denke, was kommt denn jetzt? Immer wenn ich die Küche sauber mache halt nicht und die Spülmaschine einräume, höre ich immer Predigt von Ihnen. Das ist super. Sage ich halt. Nicht weil es meine Predigt ist, sondern einfach sagen, wirklich zu sagen, man kann das Angenehme mit dem Nützlichen also verbinden, halt zu sagen, und während man etwas macht, was jetzt nicht meine Konzentration großartig erfordert, eben auch Bibel lesen halt oder Bibel hören, also nicht lesen halt, sondern entsprechend das Wort aufnehmen. Ein fünftes ist der kontemplative Weg. Daniel 6 heißt es, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er heim in sein Haus. Er hatte aber ein Obergemach, offene Fenster nach Jerusalem, fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er auch vorher zu tun pflegte. Also hier ist von einer Gebetszeit, deshalb habe ich das Kontemplation genannt, halt, zu sagen, in so einer Gebetszeit, wenn man so etwas hat, kann man und darf man natürlich auch das Wort Gottes mitnehmen und darf das auch dort in besonderer Weise auch dann bedenken, mitnehmen. Also, wenn ihr eine besondere Gebetszeit habt, nehmt ruhig in die Gebetszeit zum Beispiel einmal das Losungswort mit. Einfach nur diesen kurzen Vers. Dass man sagt, okay, den habe ich heute Morgen schon gelesen beim Frühstück, aber jetzt nehme ich ihn eben auch mit in meine Gebetszeit und dann denke ich darüber auch im Gespräch mit Gott nochmal nach. Das ist auch nochmal so ein ganz anderer Austausch, wenn man wirklich sagt, ich habe ein so ein ganz kurzes Wort, so einen Impuls und der ist dann Teil eben auch meines Gespräches halt in meiner Begegnung mit dem Herrn. Ein sechstes ist der repetierende Weg. 5. Mose 6 heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist so ein Wort, was man sich gut mal mitnehmen kann in so eine Kontemplationszeit. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du im Hause sitzt und unterwegs bist und wenn du dich niederlegst und aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand. Sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das heißt auch hier wirklich in das Leben mit hineingenommen, das Wort Gottes reichlich wohnen. Aber worauf ich hinaus will, ist vor allen Dingen das einfach zu sagen, das Einschärfen halt den Kindern, dass man etwas auswendig lernt. Und nicht nur, dass man die Kinder es auswendig lernen lässt, sondern auch, dass man selber Bibeltexte auswendig lernt. Ich sage jetzt einfach mal so ein paar Texte, das, was zum Beispiel unsere Konfirmanden auswendig lernen. Und wenn das unsere Konfirmanden auswendig lernen, sollte eigentlich auch jeder gestandene Christ, jede gestandene Christin das können. Also 10 Gebote, Vater unser, Psalm 1, Psalm 23, Psalm 121, Psalm 103, die erste Hälfte, Ich bin Worte Jesu, die Kreuzesworte Jesu, Einsetzungsworte zum Abendmahl, Einsetzungsworte zur Taufe, Philipper 2, Johannes 1, 1 bis 4, 1. Mose 1, 1 bis 5. Einfach mal so ein Grundbestand, sind glaube ich 12 oder 14 Dinge, wir lernen natürlich noch ein paar Lieder und so ein paar Fragen aus dem Heidelberger, aber das ist ein Grundbestand, den unsere Konfirmanden wirklich so lernen. Und wenn wir es unseren Kindern, unseren Jugendlichen einschärfen, dann ist natürlich meine Aufgabe als Pastor auch zu sagen, weiß ja nicht, wie gut euer Konfirmandenunterricht war, aber wenn ihr da nichts gelernt habt, dann könnt ihr euch immer noch zu Hause hinsetzen, glaubt mir, es ist für euch zum Nutzen, ich frage euch ja nicht ab halt, aber das ist so stark, was man dann lernt, das verinnerlicht. Allein die Ich-Bin-Worte. Also wenn ihr sprachlich mit anderen Leuten, so wie jetzt draußen gewesen sind, über Jesus reden wollt, zu sagen und könnt diese 7 Ich-Bin-Worte, da brauchst du kein Theologie studiert zu haben, da steht alles drin, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, euer Predigtext nicht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, ohne mich könnt ihr nichts tun, da hast du so viel. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das ist so wichtig. Oder wenn ihr sagt, ja, das kann ich ja alles, hast du nichts Neues, halt, ich muss ein bisschen mehr haben, halt, ich brauche ein bisschen mehr als diese Kindergartenanweisung hier, das ist ja selbstverständlich, kann ich alles, die vorgelesenen 14 Texte halten. Dann empfehle ich mal, einfach hinzugehen, lern mal alle in der Lutherbibel alle fettgedruckten Stellen aus dem Römerbrief auswendig. Ich sage, wenn man theologisch tiefer einsteigen will, das ist ganz fantastisch halt. Das ist so sauber halt. Also dieses, ich sage immer, auswendig wird zu inwendig. Wir haben ja vor Jahren mal so eine Gemeindebriefserie gehabt. Da hatten wir dann jeden Gemeindebrief, den kann man immer noch im Internet ablesen, halt 10 so Worte, wo ich gedacht habe, naja, dann haben wir nach 10, das haben wir so über 10 Ausgaben gemacht, dann hatten wir 100 Bibelworte, nach meiner Meinung sehr zentrale Worte halt zu sagen. Auch da hat man nochmal so einen Kernbestand, Grundbestand. Es ist einfach auswendig zu lernen, dass man das entsprechend hat. Das ist der repetierende Weg. Und das Letzte ist der katechetische Weg. Neige dein Ohr zu meiner Lehre. Das heißt, man geht hin und setzt sich bewusst auch biblischer Lehre aus. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid heute Abend gekommen oder seid zugeschaltet. Da macht er gerade momentan diesen 7. Weg. Aber das kann man auch zu Hause machen. Man kauft sich einen Kommentar zur Bibel, Wuppertaler Studienbibel. Da nimmt man einfach mal 180 Euro in die Hand, kauft sich die und das arbeitet man mal durch. Da habt ihr ein eigenes Theologiestudium gemacht. Wenn ihr die Bände alle gelesen habt, da habt ihr einen Quantensprung in der Erkenntnis gemacht. Einfach. Oder wenn ihr nur mal ein Band nehmt und lest, wie gesagt, mal das Johannesevangelium oder mal die Genesis durch, halt zu sagen, da hineinzukommen, wirklich sich mit Gottes Wort nochmal in aller Tiefe auseinanderzusetzen, halt. Also das ist gigantisch. Das ist so der 7. Weg, der katechetische Weg, also der sich selber unterrichtende Weg. Natürlich kann man auch Bibelstunden hören, all diese Dinge, Vorlesungen, das ist ja alles halt auch möglich, Gott sei Dank. Ist auch möglich, sich bei einer Bibelschule mal anzuwenden, die man zum Teil auch so 6-Wochen-Kurse halten, dass man so Dinge machen kann, einfach mal nebenbei, dass man sagt, Mensch, da will ich mich stärken lassen, da will ich entsprechend das Wort Gottes reichlich bei mir wohnen lassen. Das so 7 Wege, wie wir das machen können, um, wie gesagt, Wort Gottes reichlich unter uns wohnen zu lassen. Wichtig ist nur nicht, wie wir es machen, sondern das, was wir machen, dass wir immer wieder gucken, möglichst viel, möglichst intensiv mit dem Wort auseinandersetzen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, darum möchte ich dich bitten, Herr, dass das uns immer wieder gelingt, Herr, dass wir immer wieder den Zug zu deinem Wort haben, Herr, dass wir immer wieder schauen, einfach, was du uns zu sagen hast, Herr, dass wir auch mal bereit sind, neue Wege zu gehen, um zu gucken, einfach, was du uns zu geben hast, eben aus deinem heiligen und lebendigen Wort. Für dieses dein Wort, Herr, seist du gelobt und gepriesen in aller Ewigkeit. Amen. So, 2. Punkt. Übersicht über die Einheiten dieses Glaubensgrundkurses. Ich habe sie alle mit G anfangen lassen, halt. Dann kann man sie es gut merken. Wir fangen an mit Gottes Wort. Nächste Einheit geht zum Gott. Wer ist Gott? Wer ist unser Gott? Das ist eine spannende Einheit. Gebet, 3. Einheit, 3. Stunde. 4. Einheit, das Gebot. 5. Einheit, die Gemeinde. 6. Einheit, der Gottesdienst. 7. Einheit, der Glaube. Das, wie gesagt, diese 7 Einheiten zu diesem Glaubensgrundkurs, das kann natürlich nur ein kurzes Anreißen dessen sein, was Glaube ist. Aber es deckt schon sehr viel Fundamentales und Grundlegendes ab. Das, wie gesagt, das, was uns in den nächsten 7 Wochen dann erwartet. 3. Punkt heute Abend auf dem Zettel, Aussagen aus den Bekenntnisschriften zu Gottes Wort. Jetzt die, die nicht so zu Hause sind im Glauben, sagen, was ist das denn eine Bekenntnisschrift? Also, das Wichtige und Zentrale ist nur das Wort, nur die Bibel, darauf kommt es an. Aber Bibel wird unterschiedlich verstanden. Das gerade auch für die Anfänger im Glauben. Es gibt ja 3 große Konfessionsfamilien. Wir haben die protestantische Konfessionsfamilie, wir haben die katholische Konfessionsfamilie, wir haben die orthodoxe Konfessionsfamilie, die 3 großen. Die sind alle nochmal unterteilt. Also bei den Orthodoxen gibt es die griechisch-orthodoxe, die syrisch-orthodoxe, die äthiopisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe, ganz selbstständig. Wir haben bei den Katholiken sehr unterschiedliche Kirchen. Da gibt es nicht nur die römisch-katholische, das ist nicht die größte, aber da gibt es die Altkatholiken, da gibt es die Nestorianer, da gibt es auch viele katholische Kirchen halt. Und dann gibt es die Protestanten und das ist der größte Gemischtwarenladen. Da haben wir alles halt, nicht? Da haben wir dann die Baptisten, die Lutheraner, die Reformierten halt. Also spannend, wie die sich auch alles entwickelt haben. Und die verstehen sich in ihrem Glauben alle so ein bisschen anders. Das ist auch ein Problem, wenn wir später zur Gemeinde kommen, das werden wir auch noch besprechen halt. Aber wichtig ist, dass wenn man einer Glaubensgemeinschaft angehört, nicht nur einer Gemeinde, sondern eben auch einem Bekenntnis, jede Gemeinde hat ein Bekenntnis, gehört irgendwo zu, ob sie uniert sind, ob sie brüdergemeindlich sind halt, dann haben sie gewisse Dinge, wie sie die Schrift sehen. Und das, was ich jetzt darlege, ist das, wie ja, lutherische und reformierte Kirche zusammen die Schrift sehen. Das sind die eins. Es gibt ganz wenig Unterschiede letztlich zwischen Lutheranern und Reformierten. Jetzt würden die natürlich so Hardcore-Lutheraner und Hardcore-Reformierte aufschreien, halt, aber im Wesentlichen ist das alles dasselbe, gerade im Blick auf die Schrift. Und die Bekenntnisschriften sind die, die quasi sagen, wie verstehen wir die Bibel. Die Bekenntnisschriften sind quasi dogmatische Schriftstücke, die zu bestimmten Zeiten entstanden sind, mit denen nochmal gesagt wird, wie wir glauben. Und weil wir Protestanten sind, sage ich jetzt was zum protestantischen Schriftverständnis. Das ist zum Beispiel in der katholischen Kirche ganz anders. Also für uns gilt ja allein die Schrift, allein die Bibel. Das ist die einzigste Autorität. Bei uns haben nicht die Bischöfe, nicht die Synoden, die sagen, sondern die Bibel. Das ist die einzige Autorität, die wir haben. In der katholischen Kirche ist anders. Da gibt es neben der Bibel gibt's die apostolische Sukzession, also die Tradition, und es gibt das Papsttum. Die haben drei Autoritäten halt. Wir haben nur die Schrift. Nur die Schrift, das macht den Protestantismus aus. Und daran muss sich alles messen. Nicht der Pastor hat recht, er hat nur recht, wenn er mit der Schrift übereinstimmt. Und wenn der Pastor gegen die Schrift steht, hat der Pastor nicht recht. Wir haben nur die Schrift, sola scriptura. Und in den Bekenntnisschriften, da wird ganz, ganz viel über Gottes Wort gesagt. Ich habe hier nur einige Dinge mitgebracht. Der Heidelberger Katechismus, das ist die Bekenntnisschrift der Reformierten. Das ist so ein Buch, was in 129 Fragen ganz kurz und knapp mit Fragen und Antworten den Glauben erläutert. Und Frage 21, die wird übrigens auch auswendig gelernt von unseren Konfirmanden halt. Da steht, was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist nicht alleine eine sichere Erkenntnis, in der ich alles für wahr halte. Jetzt kommt es, was uns Gott in seinem Wort offenbart. Also der Glaube, den wir haben, hat mit Gottes Wort zu tun, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium, und Evangelium meint immer in Bekenntnisschriften Gottes, Wort Gottes, in mir wirkt. Das heißt, der Glaube, der hat zutiefst zu tun mit dem Wort Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig. Frage 98, dürfen Bilder als Anschauungsmittel in den Kirchen geduldet werden? Nein. Denn wir sollen nicht klüger sein als Gott, der seine Christenheit nicht durch stumme Götzen, sondern durch die lebendige Predigt seines Wortes unterwiesen haben will. Das heißt, wir malen nicht irgendwelche Bildchen, wir gucken uns nicht irgendwelche Bücher an, die irgendwelche Theologen schreiben, sondern nur allein das, auch nicht irgendwelche Dinge, die wir hinten haben, den Mist, den wir da bei uns in der Kirche haben mit diesen 8 Fenstern. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich könnte, würde ich die rausreißen, aber da kommt der Denkmalschutz, müssen wir wieder einbauen, halt zu sagen, die gehören nicht in die Kirche. Eine Kirche hat nur das Wort Gottes, deshalb liegt auch bei uns am Abendmahlstisch das ganz zentral und hinten diese Fensterchen so nett, die anzusehen sind. Das mag ja künstlerisch wertvoll sein, ist aber theologisch komplett daneben, ganz klar. Das hat zu tun mit der Bremer Tradition, weil in der Zeit, als sie eingebaut wurden, da war diese Kirche nicht klar im Kurs bei der Bibel. Da hat man sich an geschäftlichen Dingen orientiert, da war man hörig dem Mammon, aber nicht dem Wort Gottes. Das war das Problem, deshalb man diese Fensterchen da eingebaut hat. Also wie gesagt, das dazu dürfen nicht genommen werden, nur das Wort. Confessio Augustana. Das ist eine lutherische Bekenntnisschrift halt, das Bekenntnis von Augsburg halt, 1530 halt. Da heißt es vom Predigtamt, das ist also eine Erklärung, 28 Artikel sind in der Confessio halt. Da heißt es vom Predigtamt, knallhart, sind immer ganz kurz diese Dinge geschrieben, es werden verdammt die Lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhaftige Wort des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen. Es werden verdammt. Die sagen nicht, na, das ist nicht so nett hier, das geht irgendwie davon. Nein, da waren die ganz, und da sind die Pfarrer darauf ordiniert. Wir hatten ja am Samstag den Vortrag über Ordinationsgelübde. Alle Lutheraner, alle Unierten sind darauf ordiniert, das müssen sie sagen. Dass du sagst, irgendwie anders kannst du Erkenntnisse über Gott erwinden, ohne dieses Wort. Du gehst auf andere Texte, du gehst auf irgendwelche Leute, die in der Gemeinde aufstehen. Ich hatte heute Nacht einen Traum, im Traum hat mir Gott gesagt, einer hier ist krank und er wird gesund werden. Da fühlen sich 15 angesprochen, wenn du eine Gemeinde mit 100 Leuten hast. Ne? Da ist das so in den Pfingstgemeinden, wo du weißt, das ist nicht richtig, das hat mit Gott nichts zu tun. Also die Abgrenzung halt, dass man klar sagt, wo man steht halt. Oder theologische Erklärung von Barmen halt, 1934, als die Nazis hochkamen mit den deutschen Christen und dann die Bibel da entjudaisieren wollten, Alte Testament ganz rausgeschmissen haben halt. Und dann haben sie gesagt, die Offenbarung Gottes geht weiter im Führer. Nicht? Das muss man sich vorstellen, das war damals Religion, nicht? In Adolf Hitler neue Geschichtsoffenbarung, das wird fortgeschrieben. Das war Lehre der Kirche, der verfassten Kirche. Und da haben dann gläubige Männer der wahren Kirche sich auch eingesetzt und haben diese 6 Thesen der Barmer theologischen Erklärung geschrieben halt. In der ersten These heißt es, Jesus Christus, wie uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, das wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche, als Quelle ihrer Verkündigung, außer und neben diesem einen Wort Gott noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Also hier nochmal ganz klar, wir verwerfen alles andere. Und wenn die Kirche heute hingeht und sich irgendwelchen Dingen anbietet, die politisch gewollt sind, ob das nun Ökologie ist oder irgendwelche geschlechtlichen Fragen halt und die nicht hiermit kompatibel sind, dann müssen wir dagegen gehen. Das ist genau, und das haben wir als Pastoren geschworen. Das ist das Punkt. Deshalb war das am Samstag, als wir den Studientag hatten, so wichtig, dass da der Dr. Felber das mal klar macht, da bist du gebunden dran. Das habe ich bei einer Ordinationsverpflichtung schwören müssen, dass ich so mein Amt vollziehe, halt zu sagen. Und das ist natürlich eine Sache, nur das Wort, nur das Wort. Bei uns auch in der Gemeindeordnung, also für uns speziell geltend hier zu sagen, haben wir das auch festgelegt. Also die habe ich ja nicht geschrieben, die habe ich übernommen halt, ne, die ist noch von Huntemann herkommt. Die herkömmlich reformierte Gemeinde St. Martin in der Altstadt Bremen bekennt sich in Lehre und Ordnung zur ganzen unverfälschten Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes, dem einzig wahren und unfehlbaren Gotteswort, wie es durch die Reformation neu erschlossen worden ist. Punkt. Einzigste wahres Wort, daneben haben wir nichts mehr. Nur das Wort halt. Also das auch nochmal zu sagen, das ist Kern dessen, was Protestantismus ausmacht. Sola Scriptura. Wir haben ja die vier Sola. Solus Christus, Sola Fide, also allein Christus, allein der Glaube, Sola Gratia, allein die Gnade. Aber Sola Scriptura, das ist quasi Grundlage aller Theologie, die wir betreiben. Vierter Punkt. Was ist denn jetzt das Wort Gottes? Jetzt habe ich da schon einiges aus den Bekenntnisschriften drüber gesagt. Ich habe auch im ersten so praktisch einsteigend gesagt, wie soll man es machen. Was ist denn das Wort Gottes? Und da habe ich uns so eine klassische reformierte Definition mitgebracht, wo gesagt wird, ich werde nachher noch eine Menge andere Dinge über das Wort Gottes sagen, halt, aber zu sagen, wie man es beschreibt, was es ist. Und zwar in Analogie zur Dreieinigkeit Gottes, das wird nächste Stunde großes Thema sein, die Dreieinigkeit, dass unser Gott ein Dreieiniger ist. Ich werde noch vieles andere über Gott sagen, aber das wird nächste Woche auch wichtig sein, auch dass er das Wort ist. Aber in Analogie zur Dreieinigkeit Gottes begegnet uns auch das Wort Gottes dreifältig. Und zwar einmal als das offenbarte Wort Gottes, als das geschriebene Wort Gottes und als das verkündigte Wort Gottes. Das erste ist das offenbarte Wort Gottes, das heißt, Gott selber spricht. Gott war am Sinai und hat gesprochen zu Mose. Der hat ihm gesagt halt, was alles Sache ist, wie mit dem Volk umzugehen. Gott hat gesprochen zu Josua. Gott gesprochen zu David. Wir sehen das alles. Jesus, der ja auch wahrer Gott ist, hat gesprochen zu den Jüngern. Der hat die Bergpredigt gehalten. Die Leute, die es gehört haben, das ist dieses Wort, das ist das, der Offenbarer halt. Das wird immer wieder dem Vater zugeordnet. Da offenbart sich das Wort, der Offenbarer. Gott selber spricht. Und dieses, was Gott gesprochen hat, das wird dann hin und wird verschriftlicht. Das ist die zweite Ebene des Wortes Gottes nach der Offenbarung. Das geschriebene Wort Gottes, die Bibel als Gottes Wort. Und das ist ein spannender Prozess, wie die Bibel entstanden ist. In einem Zeitraum von 1500 Jahren, etwa so 1400, man kann es nicht ganz genau sagen, sind die ersten schriftlichen Texte aus dem Alten Testament. Das können auch 200 Jahre mehr sein, das kann keiner genau sagen, aber etwa so über den Daumen. Bis etwa so 150 nach Christus ist die Bibel entstanden. Zunächst im Alten Testament über einen sehr langen Zeitraum, über 1400 Jahre hinweg. Das Neue Testament ist relativ schnell dann zustande gekommen, etwa so 100 Jahre ganz grob über den Daumen halt. Aber es sind allein die uns bekannt sind, über 100 Schriftsteller, die am Wort gearbeitet haben, die es geschrieben haben, das zu Papier gebracht, was sie von Gott gehört haben, selber angesprochen oder wie Jesus selber gesprochen hat. Sie haben das alles aufgeschrieben auf drei Kontinenten, in Afrika, in Asien, in Europa, in zwei Sprachen, ein bisschen Aramäisch, also fast drei Sprachen, nicht miteinander verbunden, zum größten Teil keine Ahnung, was die anderen geschrieben haben. Und dann packt man das zusammen in so einem Buch, 66 Bücher, und auf einmal hast du eine perfekte Harmonie. Da müssen wir uns vorstellen, etwa so, ich sag mal, man hätte über 1500 Jahren in drei Kontinenten, in so vielen Ländern, Leuten gesagt, pass mal auf, du schreibst mal fünf Noten halt. Ne? Und das Ganze nehmen wir dann und packen wir alles zusammen halt. Ne? Leute, die gar keine Ahnung von Instrumenten haben, andere, die was weiß ich was spielen halt. Das nimmst du alles zusammen und auf einmal hast du eine drei Tage lange Sinfonie, die so perfekt ist, dass du sagst, das kann ja gar nicht sein, wie das eine zum anderen passt. Ne? So ist die Bibel entstanden. Das ist das geschriebene Wort Gottes, wo eben auch Gott dabei gewesen ist, wo die Bibel klar sagt halt, dass kein Wort der Schrift eine Sache eigener Interpretation ist. Die Leute haben sich ausgedacht, sondern die Bibel ist verbal inspiriert. Von Gott. Gott hat erstmal gesprochen und die Leute, die es verschriftlich haben, die zweite Ebene, waren verbal inspiriert. Das heißt, die haben genau das geschrieben, da steht drin, was Gott wollte. Deshalb sagt Gott auch, wer, wenn er was wegnimmt oder etwas dazu tut, das ist mit großer Strafe versehen halt. Das darf auf gar keinen Fall passieren halt. Da muss alles so bleiben, wie es ist, weil es die perfekte Schöpfung Gottes ist. Aber das ist eben das geschriebene Wort Gottes, die Offenbarung. Und dann gibt es die dritte Ebene des Wortes Gottes, das ist die Verkündigung des Wortes Gottes, das ist die Predigt über die Bibel. Und die Predigt ist nur dann Predigt, wenn sie genau an der Bibel bleibt, wenn sie genau exakt das weitergibt. Nur dann ist sie Predigt. Nicht, weil irgendein schlauer Theologe auf irgendeiner Kanzel in einer was weiß, was für schönen Kirche steht. Das ist noch keine Predigt. Das kann eine Kanzelrede sein. Das kann auch schlaues theologisches Gerede sein. Aber es ist keine Predigt. Die Predigt fußt im Wort Gottes und wird von Gott selber durch den Heiligen Geist autorisiert. Nur das ist Predigt. Das ist dann auch Vollmacht. Das kannst du nicht mit Theologiestudium erwirken. Vollmacht ist eine Geschichte, die schenkt der Gott aus dem Wort oder auch nicht. Du kannst auch ein gläubiger Prediger sein, an einem Sonntagpredigst, und es ist keine Vollmacht. Und das ist eine Sache, die steht nicht in unserer Verfügbarkeit halt. Aber das passiert eben auch in der Predigt, dass wir das dort hören halt. Das ist ganz wichtig. Ihr, die ja ab und zu mal meine Predigten hört, wisst, ich habe immer Stereotyp dieselben Gebetsformel. Segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Ja, der Latzel kann nichts anderes, hat nichts anderes drauf, immer dasselbe. Ich kriege auch noch zwei andere Gebete hin. Aber das ist das Entscheidende, das ist der Kern, weil das darauf ankommt, nicht auf irgendwelche tollen Ideen, die ich habe oder netten Witz, den ich erzählen kann, sondern dass der Herr das, was ich sage in meinem Amt, dass er es segnet durch den Geist. Und er kann es nur dann segnen, wenn ich am Wort bleibe, halt ganz klar. Also das ist, werde ich gleich noch zukommen halt. Aber das ist wichtig, dass wir diese drei Begegnungsebenen des Wortes Gottes haben, das Offenbarte, das Geschriebene und das verkündigte Wort Gottes. Und in allen dreien begegnet Gott. Dann habe ich einen Punkt zu den Quellen und Übersetzungen des Wortes Gottes. Die Bibel ist ja nicht auf Deutsch oder Englisch oder auf Holländisch geschrieben, sondern wir haben primäre Quellen, das heißt die Originaltexte. Einmal für das Alte Testament, das ist der hebräische Urtext, da müssen die Theologen auch lernen, ich lasse das mal rumgehen halten, und dann müsst ihr hier anfangen, das ist anders als beim Deutschen, das geht auch von der anderen Seite. So, das ist der sogenannte Codex Leningradiensis halt, nicht? Das ist ein Text, der in Petersburg ausgestellt ist halt, das ist das älteste uns zur Verfügung stehende komplexe Exemplar der 39 Schriften des Alten Testamentes, das ist die Biblica Hebraica. Daneben ist das Neue Testament, das Novum Testamentum Graeca, das ist jetzt hier nicht die 27, 28. Auflage sogar schon. Das ist der griechische Urtext, könnt ihr euch auch mal angucken halt. Das müssen die Theologen lesen, weil man kann diese Sprachen nicht übersetzen. Leute sagen, du kannst einmal eine gute Übersetzung machen, dann funktioniert das, weil die sagen, ja, Englische kann ich auch ins Deutsche übersetzen. Geht hier nicht. Also Griechisch zum Beispiel gibt es aktiv, passiv, Medium. Was ist Medium? Ja, können wir gar nicht ausdrücken. Also bei uns gibt es nur, ich schlage, ich werde geschlagen. Im Griechischen gibt es eine Mittelform. Wie willst du das ausdrücken? Ja, wenn da steht, Jesus ist auferstanden, und zwar in medialer Form. Er ist auferweckt vom Vater oder aus sich selbst heraus. Musst du entscheiden. Das sind also Dinge, kannst du nicht machen. Im Hebräischen gibt es keine Gegenwart. Wir haben ja Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Gibt es im Hebräischen nicht. Das sind ganz andere Sprachen. Gerade das Hebräische ist so komplex, kannst du nicht wirklich übersetzen. Da bleibt vieles Spielraum. Da muss der Theologe, der muss den Urtext beherrschen. Es gibt sekundäre Quellen, das haben vielleicht auch schon mal Leute gehört, halt. Also die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, da kommen übrigens die Apokryphen her, also diese Texte, die nicht zur Bibel gehören. Als man festgestellt hat, so 150 vor Christus, die Juden in der Diaspora, also die in Griechenland, Zypern, die in Italien leben, die können gar kein Hebräisch mehr, ja, aber Griechisch können sie, dann hat man dann das Alte Testament, das Hebräische übersetzt auf Griechisch. Und dann hat man, weil die auch keine Ahnung hatten über die Geschichte Israels, eben so Geschichtsbücher zugefügt, Makkabäer und sowas. Aber das hat nichts mit der Bibel zu tun halt. Aber in vielen Bibelausgaben sind die Apokryphen mit drin, wird auch zugefügt. Die dürfen nicht sein. Deshalb haben wir extra diese Luther 84 neu gedruckt, weil es die nicht mehr ohne Apokryphen gab. Da haben wir eine Menge Geld für ausgegeben als Kirchengemeinde halt, dass wir sagen, da legen wir so viel Wert drauf, dass wir sagen, wirklich nur das reine Wort und nichts dazugegeben. Habt ihr Apokryphen in Bibeln, reißt sie raus. Das ist keine Bibel. Die gehört nicht dazu. Punkt. Das ist, gehört nicht dazu. Apokryphen sind keine wichtigen Texte. Die sollst du als Theologe wahrnehmen. Den geschichtlichen Hintergrund der Geschichte Israels, das ist wichtig. Aber ist kein Bibeltext. Das ist ganz wichtig. Vulgate habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist die lateinische Übersetzung des hebräischen und griechischen Urtexts. Halt. Das ist der Standardtext in der katholischen Kirche. Die haben ja die ganze Messliturgie bis hin in die 60er Jahre noch auf Latein auch alles gehabt. Und war das einfach die Standardübersetzung. Das ist immer ganz nett. Da kann man reingucken, weil man da nochmal einen anderen Blick drauf kriegt. Aber es ist jetzt nicht Urtext halt wie griechisch und hebräisch. Und das macht beispielsweise auch die protestantischen Theologen aus. Da sind wir sehr stark, also in den Ursprachen halt. Das ist also, und wenn du das kannst, das ist wie als Fußballer, wenn du die Ursprachen richtig gut kannst, das ist wie, wenn du als Fußballer schnell laufen kannst und hart schießen kannst. Und wenn du da besser bist als andere, dann wird es für die anderen sehr übel in der Theologie. Deshalb ist der Protestantismus auch so stark halt, ne? So sagen, in den Dingen halt, in vielem überlegen halt, einfach weil die da am Wort sind, stärker am Wort sind. ich sage mal was zu guten Übersetzungen halt. Ich kann da nicht näher drauf eingehen, weil ich gleich noch so viel habe halt. Also, was sind gute Übersetzungen? Das heißt, gut heißt, sie sind ganz, ganz nah am Urtext und haben eine gute Sprache. Zürcher Bibel. Die Luther-Übersetzung, aber Luther nur 84, nicht die 17er halt, nicht, die ist schon teilweise gegendert. Die Menge-Bibel gibt es jetzt 2020 neu, ist eine sehr, sehr gute halt, hervorragende Ausgabe, die Menge ist sehr, sehr gut, schätze ich sehr. Elberfelder-Bibel ist die wortgenaueste, die wir im Deutschen haben. Aber wenn man die liest, merkt man, die ist ja total brüchig, aber so sind die Texte. Wir haben es da im Griechischen zum Teil damit Sätzen über, was weiß ich, 5, 6 Zeilen zu tun. Die sind so alt und so brüchig und manchmal auch so schwierig. Die Elberfelder ist die wortgenaueste, die wir haben. Die gibt auch der absoluten Wörtlichkeit den Vorrang vor schöner Sprache halt. Und die Schlachter ist auch noch eine sehr, sehr gute Übersetzung. Es gibt auch noch ein paar andere, aber wenn man die hat, da ist man wirklich sehr gut aufgesetzt, weil die wirklich auch von hervorragenden Theologen entsprechend übersetzt worden sind, häufig mit ganz vielen Leuten zusammen, die das gemacht haben. Es gibt ökumenische Übersetzungen, die sind so la-la, also die Einheitsübersetzung, das ist so ein Versuch halt, katholische und evangelische Kirche da zusammenzubringen halt, die ist nicht so stark. Auch die King James, die im Amerikanischen sehr verbreitet ist, ist nicht so gut am Urtext dran, wie das eben die eben genannten guten Bibelübersetzungen sind. Wichtig, was überhaupt nicht gelesen werden darf, ist Hoffnung für alle, gute Nachricht und überhaupt gar nicht Volksbibel und Bibel in gerechter Sprache. Es geht überhaupt gar nicht. Auf die letzten beiden gehe ich gar nicht ein, weil die komplett nur den Text verfälschen. Das hat nichts mehr mit dem Urtext zu tun. Aber auch Hoffnung für alle und gute Nachricht sind Dinge, die man nicht lesen soll. Weg damit. Das ist keine Bibelübersetzung. Das sind Übertragungen. Also ich habe euch hier einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht hier. Einfach mal 6 Textbeispiele, wo man das sieht, warum das nicht so geht, was da passiert. Ich nehme mal den letzten halt, Matthäus 6. Ich habe dann die Umschrift des griechischen Urtexts dahingeschrieben. Zetaite, te proton, ten basileia tu, teon, kai ten, di kaiosyne. So heißt das im Urtext und das heißt übersetze, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist eben dieser bekannte Satz Jesu aus der Bergpredigt. Züricher euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen. Beides zulässige Übersetzungen, könntest du übersetzen, sagt dir der Professor, wenn du es Graecum schreibst, gibt eine 1. Jetzt übersetzt Hoffnung für alle 2002. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. So, da sage ich mir, Welt kommt als Wort überhaupt gar nicht da drin vor. Und das Wort die Kaiosyne, tu, das ist der Griech, das ist der Zentralbegriff des neutestamentlichen Denkens halt. Das ist bei Paulus der Zentralbegriff. Das ist überhaupt nicht mehr gesagt. Gerechtigkeit findet nicht Platz. Das heißt, die packen einfach ein Wort neu rein, neue Welt, was da gar nicht drinsteht im Urtext, aber Gerechtigkeit lassen sie rausfallen. Und das ist genau etwas, wo du sagst, ja, es geht ja etwa in die Richtung. Aber überlegt mal, das ist schon eine ganz andere Aussage. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Ist nicht das Reich dabei? Gar nichts. Ich habe das deshalb rausgebracht. Ich komme als Pfarrer, junger Pfarrer in die Gemeinde im Siegerland, halt Presbyteriumssitzung, erste, die ich habe halt. Und da machten immer noch die Kirchvorsteher die Andacht. So, und da liest der Bruder genau den Text vor. Und zwar nach der Hoffnung für alle. Ja, der hat noch nicht angefangen gehabt. Da war das schon beendet von mir halt. Ne? Obwohl ich da so, da war noch ein anderer Pfarrer dabei. Geht nicht. Zu sagen, der hat dann gesprochen auch eben über die Welt halt. Das war eine ganz verfremdete Andacht. Die hatte nichts mit dem zu tun. Aber er hat sich natürlich, der kann es ja nicht anders, auf das verlassen, was da in dieser Übertragung drin steht. Und hat sich von diesem Wort ansprechen lassen und das ausgelegt. Und das führt in die Irre. Deshalb weg damit. Ich weiß, dass sagen, ja, und zum Anfang ist das besser zum Lesen. Nein, glaubt mir, das führt so ein bisschen weg. Und ein bisschen vorbei am Ziel ist daneben. Ob ich 3 Zentimeter beim Fußball über die Latte schieße oder 3 Kilometer, das Ding ist nicht im Tor drin. So, deshalb kann ich da nur überhaupt gar nicht scharf genug sagen, weg damit, nehmt gute Übersetzung. Aber nicht diese Dinge, die eben oberflächlich sind. Weg damit, lest wirklich bibeltreue, weil textnahe Übersetzungen, das ist das ganz, ganz Wichtige. Oder jetzt nochmal hier, Johannes 6, 29. Tuto estin, tu ergon, to teu, hin pisteuerte es en apostelein ekenois. So, Übersetzung, das ist Gottes Wert, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Hoffnung für alle übersetzt, nur eines erwartet Gott von euch. Das steht nicht drin, dieses Wort, da steht nicht erwartet Gott. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Gute Nachricht übersetzt, Gott verlangt von euch nur eins, ihr sollt dem vertrauen, den er gesandt hat. Aber das Wort, ihr seht das im Griechischen um die Umschrift Ergon, das heißt Werk. Ergon, das kommt gar nicht vor, das heißt Werk. Dieses Wort fehlt schlichterdings einfach da drin. Dieses zentrale Wort, das Werk Gottes, das steht hier gar nicht drin. Es ist eine komplette Verfremdung. Es klingt ähnlich. Aber da muss man grammatikalisch wirklich sauber bleiben. Da muss man wirklich genau am Wort bleiben. Ich sage ja, ich wünschte mir, alle würden sagen, komm, wir lernen als Gemeinde komplett Griechisch und Hebräisch. Das wäre das Allerbeste. Ne? Dann, wirklich, das bringt wirklich, das sind die Quantensprünge. Also das könnt ihr nicht, ich sage das mal an einem anderen Beispiel. Ich habe ja auch Philosophie mitstudiert in meinem Studium. So, mussten wir machen, so. Und war mit mir noch ein paar Theologiestudenten halt. Dann musste man die philosophische Fakultät, da wo der Philosophie gelehrt wurde halt, und dann machten wir Aristoteles Nikomachische Ethik. Wir kamen hin, wir vier Theologen halt, und dann 30 Philosophiestudenten. Ne? So, und dann fing der Professor Janich an zu reden halt, und dann haben die erste halbe Stunde in diesem ersten Semester, haben dann auch noch die Philosophen was gesagt. Und zwar immer nur einen Satz gesagt, sind die Theologen sofort dazwischen, weil die nur die deutschen Übersetzungen hatten von Aristoteles, und wir hatten den griechischen Urtext. So, und nach einer halben Stunde haben die alle die Klappe gehalten, weil die wussten, die grätschen schon sofort ab, weil wir nicht mitreden können. Wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, ob das zuverlässig ist. Die sagen, stehen davor. Das ist eben das, wenn du die Ursprachen kannst, da bist du in einer anderen Dimension. Da kommst du nicht mit, da kommst du nicht gegen an. Das ist auch, was Theologen sich dann häufig zu eigen machen. Nicht? Also, wenn sie einen Theologe einfach machen willst, du kommst mit der Bibel, da holt er das Griechische raus, Hebräische, dann macht er auf den Schlaumeier und dann, du kannst es gar nicht nachprüfen halt. Aber davon mal weg, wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, lernt ruhig die Ursprachen. Das ist nicht so schwer, wie man denkt halt. Also klar, das dauert schon ein bisschen was halt, aber das lohnt sich wirklich. Aber wenn ihr das nicht könnt, was ich verstehen kann, bitte lest die Bibel treu, die bibelnahen Dinge, nicht die nicht da was dazu tun, wegtun, sondern die ganz nah am Urtext sind halt. Das auch gerade für die Leute, die anfangen halt, nicht irgendwas Leichtes, das bringt nichts. Direkt das Richtige, das Klare, das Wahre lesen. So, und jetzt habe ich uns im letzten Punkt, das ist eigentlich das Zentrale dieses Abends, 7 Wahrheiten über das Wort Gottes mitgebracht. Und zwar biblische Perspektiven. Erster Punkt, der wird nächste Woche auch wieder relevant sein. Gott selber, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist das Wort. Gott ist das Wort. Der ist nicht irgendwann eine hölzerne Statue, der ist nicht irgendwie sonst irgendwo. Nein, er ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Auch so ein Text, wie gesagt, wir müssen die Konfirmanden auswendig lernen. Johannes 1,14 ist der gesamte Prolog. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade. Und weil das ist so gigantisch, nicht? Wir haben die 3 Synoptiker, Markus sagt nichts über die Geburtsgeschichte, Matthäus und Lukas berichten so unterschiedlich halt von der Geburtsgeschichte und Johannes die Geburt wirklich mit dem Logos, das ist das Wort, das ist so gigantisch. Gott ist das Wort. Natürlich ist Gott jetzt nicht hier Materiale da drin, aber in dem Wort, über das Wort, durch den Geist, kommen wir gleich noch, da offenbart sich Gott, da ist die Begegnung, er ist im Wort. Zweiter Punkt, durch Gottes Wort ist alles auf und in dieser Welt gemacht. Er ist es, und also das Wort, und er macht auch alles durch das Wort. 1. Mose 1,3, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und da könnt ihr alle 6 Schöpfungstage sehen, Gott sprach und es wurde. Immer sprach die Schöpfung, habe ich immer auch schon außer meiner Standardsätze, die Schöpfung ist ein Sprachakt. Auch uns hat er gerufen, so heißt es in Römer 4, aus dem Nichtsein ins Sein. Dass wir leben, ist nicht Akt zwischen Mama und Papa, dass wir leben, ist Akt dessen, dass Gott uns gerufen hat, aus dem Nichtsein ins Sein. Das sind wir. Nicht nur, dass Gott selber das Wort ist, auch alles, was lebt, verdankt seine Existenz dem Wort. Hebräer 11. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Es war nichts, Gott hat gesprochen und alles wurde. Deshalb beginne ich diesen Glaubenskurs auch mit dem Thema Gottes Wort. Ich hätte auch mit Gott beginnen können, da kann man sich drüber streiten halt. Aber weil das Wort so zentral ist und weil Gott selber das Wort ist, beginne ich damit, weil wir auch alle Offenbarungen, alles daher haben. Und auch weil das unser protestantisches Gepräge ist halt, zu sagen wirklich sola scriptura, allein das Wort. Weil es auch uns betrifft. Wir leben dadurch, dass Gott gesprochen hat, uns ins Leben gerufen hat. Das Wort Gottes ist so stark. Dritter Punkt. In Gottes Wort liegt der Zugang zum Heil und zum Glauben an Jesus. Auch deshalb in so einem Glaubenskurs den Leuten direkt in der ersten Stunde zu sagen, wenn ihr Glaubensstärkung haben wollt über das Wort, Da musst du jetzt nicht nach Santiago Compostela laufen, dann irgendwelche Dinge machen halt. Da musst du auch kein Geld geben halt. Da musst du auch nicht sonstige Praktiken machen, wenn du den Glauben gestärkt haben willst, übers Wort. Und wenn du zu Jesus kommen willst, der das Wort ist, über das Wort. Johannes 5, 24, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Das Hören des Wortes Gottes, das schenkt uns ewiges Leben. Das bewahrt uns vom Gericht. Wenn wir es hören, das heißt eben auch dem Wort gehorchen. Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wir erinnern uns daran, als ich eben davon gesprochen habe, welche Ebenen es gibt, das Offenbarte, das Geschriebene, das verkündigte Wort. Das verkündigte Wort hören die Leute, aber das wurzelt natürlich im geschriebenen Wort drin. Und da schenkt dann der Gott seinen Geist zu und dadurch entsteht der Glaube an Jesus Christus. Da wird er auch gestärkt. Das wisst ihr alle, die ihr Predigten hört. Da kriegst du die Glaubensstärkung. Da kriegst du manchmal und denkst, wow, jetzt spricht Gott mich mit meiner Frage an. Unmittelbare Begegnung mit dem lebendigen Gott halt. Das macht nicht der Prediger, das kann er nicht. Sondern über das Wort wirkt der Heilige Geist. Wir haben eben da gehört, Confessio Augustana. Wir verdammen mal diejenigen, die sagen, dass der Heilige Geist ohne das Wort vermittelt werden kann. Gott ist an dieses Wort gebunden, weil er das Wort ist. Und wenn andere Quellen kommen, das kann der Teufel sein. Das kann der Widersacher sein, der immer wieder versucht zu verführen. Aber das kann er nicht verführen. Wenn du hierbei bleibst, da hat er keine Chance. Gegen das Wort hat der Teufel keine Chance. Das ist der Herr, der uns darin begegnet. Deshalb ist das so wichtig, dass wir immer am Wort bleiben. Und deshalb ist das ja auch, wie gesagt, so mein Keterum Kensio, was ich den Leuten immer vorhalte, so wie Cato damals immer gesagt hat, Karthago muss halt zerstört werden. Lest ein Kapitel Altes und ein Kapitel Neues jeden Tag. Am Wort bleiben, am Wort bleiben, am Wort bleiben. Dann, der Rest kommt automatisch. Das ist dann einfach so. Da werdet ihr Erkenntnisse haben, da werdet ihr gestärkt werden. Das ist so wichtig. Viertens, Gottes Wort ist lebendig und hat ungeheure Kraft. Also das, was ich eben gesagt habe in den ersten beiden Punkten. Gott selber ist das Wort und durch das Wort ist alles geschaffen worden. Dann ist klar, dass das mit Abstand das Stärkste und Mächtigste und Gewaltigste ist, was es überhaupt gibt. Alles andere verdankt er seine Existenz diesem einen Wort. Und das macht die Bibel auch deutlich. Psalm 119, dein Wort ist in meinem Mund süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Oder Hebräer 4, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist das, was wir auch erleben, was das Wort in unserem Leben tut. Es ist ja nicht nur so, dass es uns auferbaut, halt, dass es uns tröstet, wenn es uns nicht gut geht, dass es uns Orientierung schenkt. Das stellt uns ja auch richtig ins Gesäng hinein. Also, dass wir, wenn wir Sünde getan haben, dass das Wort uns einschmeißt, du bist der Sünder. Nicht so wie David dem Nathan begegnet, du. Und das sagt das Wort und so liest du so einen Buß, vermerkst, Mensch, das, was da gewesen ist, war grundlegend falsch. Gott spricht mich hier an halt und er überführt mich über sein Wort der Sünde halt. Das ist also lebendig. Das ist nichts Totes. Das ist auch so wichtig, dass das Wort lebt. Das ist nicht tot, das ist lebendig, weil eben hier der Geist spricht. Also wenn ich ein normales Buch lese, was weiß ich, irgendein Werk von Goethe oder irgendeinen belletristischen Roman, dann ist das toter Stoff, da kann ich das 4-5 Mal lesen, dann habe ich mir alle Vorstellungswelten, dann ist das Ding gegessen. Aber bei der Bibel ist es anders, weil in der Bibel, wenn ich die Bibel lese oder wenn ich die wortgetreue Verkündigung höre, dann spricht Gott neu zu einem hinein, in sein Leben. Und das Wort ist immer wieder neu, weil es lebendig ist, so wie ich einem Menschen immer wieder neu begegne. Also es gibt Texte, über die habe ich schon 10-12 Mal gepredigt, beziehungsweise Andachten gehalten. Und dann gehst du das 13. Mal an so einen Text ran und dann denkst du, das hast du noch nicht gesehen. Das hast du zwar im Urtext übersetzt, du hast die Dinge, kannst da Teile von auswendig. Auf einmal spricht Gott durch ein ganz neues Element in dein Leben hinein. Das ist gigantisch halt, das kannst du nicht packen. Du bist auch nie fertig, du bist nie Meister des Wortes halt. Das erzähle ich ja auch immer wieder. Ich habe gedacht, ja, wenn du Theologie studierst, da wirst du irgendwann ein schwerer Gelehrter halt, dann hast du irgendwann so richtiges Wissen. In so einem Verständnis, wie eben Ingenieur bei VW irgendwann sagt, ich kann jedes Teil an meinem Auto erklären, bei dem Golf da drin, das habe ich dann verstanden und kann auch jedes erklären, wie es hergestellt ist. So habe ich gedacht, funktioniert Theologie, aber so ist Theologie nicht. Theologie ist, du begegnest dem lebendigen Gott, je tiefer du reinkommst, merkst du, das kannst du gar nicht fassen. Das übersteigt alles halt, nicht? Du hast natürlich mehr an Wissen, das wächst irgendwann zu, aber die gigantische Größe, die niemals aufhört, weil es lebendig ist und alles übersteigt, was du dir vorstellen kannst, Das ist eben irre. Das ist also Wahnsinn. Also die Lebendigkeit des Wortes Gottes halt. Auch wenn man die Lesarten, die da abgebildet sind, das ist so irre, wenn man das sieht. Also diese unterschiedlichen Texte, gerade im Alten Testament auch zu sagen, halt immer wieder sich neu darauf einlesen zu lassen, das haut alles weg. Fünfter Punkt, der Heilige Geist wirkt durch Gottes Wort. Das habe ich eben schon angesprochen bei diesem Wort aus der CA, aus der Confessio Augustana, aber genauso steht es eben auch in der Bibel drin halt. Und auch die Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe, sind immer nur zwei Punkte. Ich hätte auch, was weiß ich, 7, 8, 9, manchmal 30 Punkte mitbringen können zu jedem Punkt. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und dann kommt es und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welcher ist das Wort Gottes. Also der Geist, hier, das Schwert des Geistes, also das, was uns sprachfähig macht im Glauben, das ist damit gemeint, das ist, wir sollen ja nicht irgendwie jetzt, was weiß ich, einen Stahl schmieden und mit dem uns verteidigen, sondern mit dem Wort Gottes eben zu sagen, das ist unser Schwert, in dem dann der Heilige Geist ist. Das ist eben das ganz Wunderbare. Da ist Gottes Wort nicht gebunden, Gottes Wort ist lebendig, es wirkt über das Wort. Auch wie es Menschen anspricht, man hält eine Predigt oder man liest einen Bibeltext, 30 Leute hören die Predigt oder lesen den Bibeltext, und der Geist spricht sie unterschiedlich an. Der eine hört das und hat eine klare Gottesoffenbarung, der nächste hört das. Das ist so. Und es kann dieselbe Predigt sein. Die Leute nehmen ganz unterschiedliches mit, wo sie sagen, ich habe einen ganz anderen Kontext über das Wort bekommen als jemand anderes. Gottes Wort hat unterschiedliche Zeiten. Amos 8 heißt es, siehe, es kommt eine Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich ein Hunger ins Land schicken werde, nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hier und her zum einen Meer zum anderen laufen, von Norden nach Osten laufen und das Herrn Wort suchen und es nicht finden werden. Micha 3, es kommt eine Zeit, da kein Gotteswort mehr da sein wird. Es gibt unterschiedliche Zeiten, also in 1. Samuel 3 heißt es, zu der Zeit war das Wort Gottes selten geworden. Und das ist bei uns im Leben auch so. Es gibt nicht nur die Hochzeiten. Es gibt auch Zeiten, wo wir nicht so viel mitnehmen. Ich sage, das ist für so ein Glaubensleben normal. Es ist nicht so, dass du sagst, es wird immer mehr so increasing, nur ansteigend, es wird immer nur mehr. Sondern es gibt auch mal Phasen, da hast du eine Bibellese, ja, du schreibst deine drei Sätze raus, aber du nimmst nicht so viel mit. Wichtig ist dann nur dranbleiben. Und den nächsten Tag, zack, hast du das Ganze. Oder die nächste Woche. Es gibt unterschiedliche Zeiten, nicht nur für das Wort Gottes in der Kirchengeschichte und in der Geschichte mit seinem Volk, auch in unserem Leben. Also dieser vierfache Ackerwurf, der ist nicht nur für vier Menschen, sondern der ist auch in uns drauf. Manches, was ausgestreut wird, bringt hundertfältig Frucht in unserem Leben. Manches geht aber unter den Dornen. Manches ist wie am Weg. Gott, du liest es, nicht? Also du liest morgens die Losung, ja, gerade gelesen, Tasse Kaffee fährst und was war eigentlich Losungstext? Einfach weg, die Vögel haben es weggefressen. Halt. Also das ist unterschiedliche Zeiten. Das Wort Gottes besteht für immer, habe ich gerade übersprungen. Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem lässt. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Das bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus Christus. Das hängt bei uns in der Sakristei, dieses Wort. Gottes Wort bleibt, alles andere vergeht. Deshalb ist so die Bindung an das Wort auch wichtig. Wir wollen uns auch nicht etwas binden, was vergänglich ist. Nein, an das, was ewig ist. Da wollen wir unser Leben drauf gründen. Da wollen wir auch unsere Wahrheiten hernehmen. Nicht von dem, was seine Gestalt und Natur ändert mit der Zeit, so wie bei allen menschlichen Ideologien, wie alle menschliche Politik. Nein, vom Wort Gottes halt. Das besteht für immer halt. Und deshalb auch, weil es Ewigkeitskraft hat, die sich ans Wort binden, haben ewiges Leben, wie wir eben gehört haben. Und Jesus sagt halt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Es besteht für immer, war immer, wird immer sein, weil es eben Gott ist. Gott ist auch ewig halt, besteht für immer. Achter Punkt, Gottes Wort schenkt Orientierung. Ich will dich unterweisen und den Weg zeigen, den du gehen willst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, wie leitet uns denn Gott? Nun, mit dem Wort, da steht alles drin. Also das darf ich euch sagen, 30 Jahre Seelsorge, 90% der Probleme kannst du sofort mit dem Wort Gottes klären. Das wissen die Leute auch, aber die wollen sich hören. Ja. Die wissen genau, was drin steht. Auch Leute, die zum Teil keine, aber die, und dann wollen sie einfach nicht. Aber dadurch leitet uns Gott halt. Ne? Dadurch leitet es. Das ist ja das, was wir auch immer jeden Sonntag nach der Evangeliumslesung oder der zweiten Lesung hören. Nicht dein Wort ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Weg. Dadurch guidet uns Gott. Wir brauchen nicht mehr wie Mose so Punktuelles, sondern wir können reingehen und Gott spricht zu uns. Das Wunderbare. Wir können direkt in die Kommunikation eintreten. Uns geht es besser als einem Mose, einem Josua, den Jüngern, die das immer nur hatten, wenn Gott sich ihnen die Bibel ist die große Gnade, dass wir hierin Orientierung und Wegführung haben. Gottes Wort schenkt Trost. Römer 15 heißt es, was zuvor geschrieben worden ist, ist uns zur Belehrung geschrieben, also auch zur Lehre, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also dieses Leben ist ja ein dahingegebenes Leben in dieser Welt. Und bei all dem Schönen, was ihr hoffentlich momentan alle erlebt, hier im Gemeindesaal auch zugeschaltet, die Wahrheit ist, wir gehen alle auf den Tod zu. Die Krankheiten warten auf uns. Der Verfall wartet auf uns halt. Das Geld bleibt nicht, es wird weginflationiert halt. Es ist alles furchtbar in dieser Welt. Und wenn wir die Bibel lesen, es wird alles nur noch furchtbarer werden am Ende der Zeiten. Es gibt furchtbare Hungersnöte, Erdbeben, Katastrophen. Alles ganz schlimm. Aber wir sind getröstet. Im Großen und Ganzen. Und auch für unsere kleinen Nöten, die wir haben. Weil wir wissen, wir werden bleiben, weil wir uns an das Wort gebunden haben, weil wir dem glauben, der uns im Wort entgegengetreten ist halt. Und so wie das Wort ewiglich bleibt, bleiben auch wir. Und das ist ein Trost. Und wenn man dann die Bibel liest, wächst einem dieser Trost wirklich zu. Der Heilige Geist, was ich ihm gesagt habe, der Heilige Geist wirkt das Wort, ist ja der Tröster. Und er kommt übers Wort. Ich lese das Wort und werde getröstet. Ich lese um Psalm 23, ich lese um Psalm 121. Die lasse ich die Konfirmanden ja nicht auswendig lernen, weil ich sage, die muss ich so triezen halt. Nein, das gebe ich dir dann mit. Ich erkläre dir jedes Mal den Konfirmanden, warum lernen wir das auswendig? Sage ich dir, wenn ihr eines Tages da drin seid, deine Frau ist dir fortgelaufen oder du bist krebskrank oder was, dann nimmst du das und machst das. Dann liest du den Krempel halt und dann nimmst du das mit, was da drin ist, dann lernt ihr das auswendig halt nicht. Das ist der Trost, den das Wort Gottes schenkt. Zehntens, das Wort Gottes wird in dieser Welt bekämpft. Deshalb haben wir am Samstag ja auch den Christenverfolgungstag gehabt halt. So langsam ändern sich die Vorzeichen ja in Deutschland, aber weltweit in über 50 Ländern wird das Wort Gottes verfolgt halt. Der Besitz der Bibel ist in vielen Ländern verboten, da gehst du für ins Gefängnis halt nicht. Es dürfen keine Bibeln gedruckt werden, es darf sich die Gemeinde nicht unter dem Wort versammeln halt. Das ist ganz furchtbar. Und das ist aber schon immer so gewesen und in aller Ewigkeit auch so bleiben. Bis zuletzt wird das Wort Gottes bekämpft werden. Es geht los in der Bibel, 1. Mose 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht von den Bäumen im Garten essen. Ja, sollte Gott gesagt haben. Eine Fragestellung des Wortes Gottes. Und diese Fragestellung, das ist gar nicht Gottes Wort. Das ist das Programm des Teufels bis zum Ende aller Zeiten. Das ist der Hauptangriffspunkt. Auch bei diesem vierfachen Ackerfeld heißt es ja, da kommen die Vögel, nehmen es weg. Und als Jesus das den Jüngern auslegt, ja, und das ist der Teufel, der nimmt es weg. Der Satanas, der Diabolos, so sagt er das, nimmt es weg halt. Und Offenbarung 6 heißt es, als er das fünfte Siegel auftat, das Lamm, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes, um ihrer Zeugnisse willen. Die Apostel sind alle, bis auf Johannes, von dem wissen wir es nicht, dem Märtyrertod gestorben halt. Nicht? Das gehört mit dazu, das ist Leidensnachfolge. Das Wort Gottes wird bekämpft. Jesus, der das Wort ist, wird gekreuzigt, wird bekämpft in dieser Welt. Das ist das Schicksal, das wir als Gemeinde Jesu haben, allzumal als bibeltreue Gemeinde halt, dass wir verfolgt werden. Das ist so. Je bibeltreuer, desto Verfolger. Das ist zwar grammatikalisch nicht richtig, aber der Inhalt ist das genau, was es trifft halt. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Und je weiter du dich vom Wort entfernst, dann lässt sich die Welt auch in Ruhe. Und das geht jetzt nicht über die Gemeinde im Großen, dass es der Staat oder sonst was macht. Ich sage das immer wieder, das wisst ihr alle. Bei euch an der Arbeitsstelle, in eurer Verwandtschaft, in der Nachbarschaft. Wenn du klar zum Wort stehst und nicht die Dinge dieser Welt mitmachst, dann wirst du Verfolgung, Mobbing erleben. Das muss nicht sein, dass sie dir das Haus anstecken oder das Autoreifen kaputt stecken, obwohl das haben wir auch alle schon hier in Bremen gehabt, nicht auch mit Gemeinden halt. Aber wie gesagt, die Dinge, die dann eben so ganz unterschwellig laufen halt, das Wort Gottes wird in dieser Welt bekämpft und eben auch die, die sich dazu stellen halt, nicht? Je bibeltreuer, desto verfolgter. Elftens, das Wort Gottes zu hören, das sind jetzt die letzten beiden Dinge. Einmal ist die wichtigste Aufgabe des Christen, passiv. Das Wort Gottes zu hören ist die wichtigste Aufgabe des Christen. Nicht, dass ihr irgendwelche Geldbeträge spendet, dass ihr irgendwo eine Mitgliedschaft aufnehmt in irgendeiner Gemeinde, dass ihr sonst irgendetwas tun, sondern für dich erstmal das aller wichtigste Wort Gottes hören. Hören. Deshalb, entweder lesen oder bibeltreue Verkündigung hören. Lukas 8, diese Sache von dem vierfachen Ackerfeld, was ich schon mehrfach angesprochen hat. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Hören. Erstmal das Wort Gottes hören. Offenbarung 2. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Alle sieben Sendschreiben ist dieses Wort drin. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Eben zu sagen, immer wieder dieses Hören, das Hören, das Hören. Hört auf das Wort Gottes. Volk, Volk, Land, Land, Erde, Erde, höre das Wort des Herrn halt. Das ist die Aufgabe, die wir haben als allererstes, dass wir erstmal hören. Das ist ganz wichtig. Aber auch aktiv haben wir eine Aufgabe am Wort Gottes. Das ist jetzt der letzte und zwölfte Punkt. Dem Wort Gottes zu dienen, ist die wichtigste Aufgabe des Christen. Wenn mich das Wort Gottes gefüllt hat, ich das alles verstanden habe, Wegführung erlebt habe, Tröstung erlebt habe, Begegnung mit dem lebendigen Gott, wenn das alles in mir drin ist, dann kann ich gar nicht schweigen über das Wort. Dann werde ich automatisch evangelistisch da sein. Da muss jetzt nicht der Pastor Latzl und der Johannes Müller hier so eine Evangelisationswoche machen und die Gemeinde halb rütteln, kommt schon alle und geht raus auf die Straße. Da musst du die Leute bremsen halt. Da musst du sagen, wir können nicht nur um 3 Uhr nachts anfangen, mal in den Häusern zu klingeln halt. Also dann kommt das automatisch. Und das ist unsere Aufgabe, die wir haben als Christen, aber natürlich auch als Gemeinde halt. 2. Timotheus 4, hier habe ich nur ein Wort, aber da hätte ich auch den Taufbefehl, den Missionsbefehl, was alles mitbringen können. Ermahne ich dich inständig vor Gott und Jesus Christus, der da kommen wird, zu richten, die Lebenden, die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Und da kommt es. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selber Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren halt. Also ganz klare Mahnung an den Timotheus, das heißt, der übersetzt der Gott fürchtet halt nicht, am Wort zu bleiben, ganz klar zu bleiben und diesem Wort aktiv zu dienen halt. Das ist unsere Aufgabe, das ist aktiv. Die wichtigste Aufgabe passiv ist, das Wort Gottes zu hören. Und Punkt 8:30, ja, Punktlandung, das haben wir gerade hingekriegt hier. Das war natürlich bei den 12 Punkten so ein kleiner Ritt halt, aber wir haben das geschafft. Das war die erste Stunde jetzt in dieser Einheit des Glaubensgrundkurses. Nächsten Mittwoch geht es weiter mit der Einheit Gott. Wie ist Gott? Was haben wir uns darunter vorzustellen unter diesem unfassbar gigantischen Begriff? Ich mache an der Stelle einen Punkt und möchte gerne mit euch und Ihnen noch zusammen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, für dein heiliges und lebendiges Wort seist du gelobt und gepriesen in aller Ewigkeit. Danke, Herr, für das Vorrecht, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir es gerade in Deutschland noch frei und unverboten haben dürfen, dass wir Bibeln haben dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, bibeltreue Verkündigung zu hören, Herr. Danke auch für all die technischen Möglichkeiten, die uns so vieles möglich machen, was früher gar nicht war. Danke für diese Gnadenzeit, die wir derzeit haben, gelobt und gepriesen seist du dafür. Herr, du weißt aber auch um all die Brüder und Schwestern, die verfolgt werden, um deines Wortes willen in all den Ländern, Herr. Für sie wollen wir dich bitten, Herr, um deine Behütung, deine Bewahrung, dass du sie stärkst, dass du sie kräftigst, Herr. Und es auch ihnen schenken mögest, dass sie immer wieder Zugang zu deinem Wort und damit zu dir haben. Danke, Herr, dass wir dich in deinem Wort gegenwärtig wissen, Herr. Und danke, dass wir so vieles aus deinem Wort nehmen dürfen. Noch einmal Lob und Preis dafür. Ich möchte dich bitten für die Geschwister, die jetzt hier sind und auch die zugeschaltet sind, um dein ganz persönliches Mitgehen, dein Behüten, dein Bewahren, Herr. Du siehst und kennst einen jeden Einzelnen. Du weißt auch um die kleinen und großen Sorgen, die uns zum Teil umtreiben, Herr. Du weißt um das Gesundheitliche, das der ein oder andere einfach mitgebracht hat. Du weißt um das Finanzielle, du weißt um das Beziehungsmäßige. Du weißt um die Ängste und die Sorgen, die wir haben, Herr. Wir dürfen es alle bei dir abladen. So sagt uns das dein Wort, Herr. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du, der uns liebende Gott, uns versorgt und dass du dich um alles kümmerst. Und dafür sagen wir dir Lobpreis, Ehre und Dank. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.